wir auch mein Gerät noch irgendwie vernünftig hinstellen, während du umstöpselst.
Hörst du mich?
Ja, ich höre dich sehr gut. Es hat gerade geknistert, aber das tut's immer, wenn du die Kopfhörer reinmachst, glaube ich.
Jetzt bin ich da und bereit.
Sehr gut. Ich trinke eben noch einen großen Schluck Kaffee.
Ich auch.
Wie ist die Lage in Köln?
Ey, schon Rücken, sagt man in Köln am Ring. Schon Rücken, ja. Seit 3 Tagen.
Weil du nicht mehr so viel raus kannst wegen The Corona.
Ich glaube wirklich, dass es daher kommt, weil wir uns alle wahrscheinlich weniger bewegen, jetzt gar nicht sportlich, sondern man kommt eben weniger raus. Ne? Ja. Man ist mehr zu Hause, ich arbeite zu Hause,
ja.
Was jetzt auch kein Büro ist in dem Sinne.
Man ist einfach weniger aktiv.
Genau. Und dann habe ich so ein bisschen, wollte ich Yoga machen und hatte eine viel zu schwere Lehrerin, habe alles nachgemacht und natürlich mir damit den
Angeber
Rücken gebrochen.
Halt.
Angeber von mir selber. Und
sogar wenn du nicht in einer Gruppe bist.
Schlimm. Nee, wirklich. Aber ich leide. Ich leide. Also es ist wirklich nicht schön, weil man kann ja nicht mehr gemütlich sitzen. Das heißt also, das Rumhängen wird dadurch gestört.
Das Einzige, was einem bleibt.
Ja. Ich muss rumlaufen durch die Wohnung. Ich meine, stell dir das mal vor. Also jetzt
wie ein T-Shirt.
Deshalb habe ich mich umso mehr gefreut, jetzt über mein Lieblingsthema mit dir zu reden, nämlich die Vögel.
Ja, endlich wieder Vögel-Talk.
yes.
Sehr, sehr schön.
Ja.
Ach Mensch.
Und ich möchte mal einen Eindruck äußern, den ich in der letzten Woche bekommen habe, nicht nur durch meine Freunde, sondern im Allgemeinen.
Mhm.
Durch Corona und durch die letzten 4 Wochen, die wir ja alle gezwungenermaßen mehr zu Hause verbringen sollen und machen das natürlich auch, ist mir wirklich aufgefallen, dass das Thema Vögel, Balkon, Natur auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit bekommt. Bei den Kindern vor allen Dingen, aber auch bei den Erwachsenen. Es ist wirklich... Weil man sucht natürlich auch nach Aktivitäten und man sucht natürlich auch, was gibt es denn? Und dann guckt man natürlich aus dem Fenster, weil die Wohnung hat man 1000-mal gesehen. Und ich glaube wirklich, dass da was passiert. Und bin deswegen auch wirklich erpicht, dass wir das sehr bald jetzt an den Mann bringen hier und die Leute sich das
und
anhören
an die Frau.
Können.
Ja,
ja.
Ja, finde ich auch gut.
Ja.
Ich glaube, es ist eine Chance, dass man gewisse Dinge anders wahrnimmt, als man vorher sie wahrgenommen hat und vielleicht dann auch den Blick dafür nicht verliert, den man jetzt gerade schärft.
Absolut.
Das wäre doch schön.
Ja, es wäre super schön. Positiv
oder?
Und schön. Ja, absolut.
Genau.
Sehe ich genauso.
Genau. So, hast du denn schon Vögelchen gesehen heute oder nur?
Ja, ich habe heute Vögelchen gesehen und zwar habe ich zwei Sittiche gesehen, Halsbandsittiche.
Mm.
Die sind auch wirklich in letzter Zeit morgens die ersten. Wenn ich meinen Vorhänger aufmache, sitzen die da schon an meinem Futterspender. Die habe ich gesehen und wer wirklich in letzter Zeit, in den letzten 3 Tagen oft hier war, war das Stieglitz-Pärchen.
Ach, schön.
Was ich habe.
Stimmt, hast du mir auch wieder ein Video geschickt.
Die sind oft hier. Ich frage mich, warum, weil ich füttere Sonnenblumenkerne. Und die sind ja eigentlich eher Samen. Die mögen ja Samen etc., oder?
Sind das ausschließlich Kerne, die du hast?
Das sind nur Kerne.
Oder ist da, dann werden die auch, vielleicht holen die sich so die halben oder die kleinen mit ihren zarten Schnäbelchen.
Ja.
Aber offenbar mögen sie die auch. Sonst würden sie nicht kommen.
Ja, genau. Ich denke natürlich immer das Schlimmste, die Armen, die finden sonst nichts, aber ja, genau, so sieht's
vielleicht
aus.
Vielleicht denken die auch einfach, let's go to the town, da ist es am geilsten und vielleicht geht's ihnen gar nicht so schlecht. Man interpretiert ja auch sehr schnell wir vor allem in dieses Verhalten von den Vögeln immer sehr schnell sehr viel rein.
Sofort.
Manchmal ist es vielleicht auch alles gar nicht so schlimm. Also, habe ich ja letztens schon mal erzählt, dass man irgendwie manche Finkenarten nicht mehr so oft im Garten oder am Futterhaus hat im Winter, könnte auch bedeuten, dass sie tatsächlich an anderer Stelle Nahrung finden in diesem Winter oder im letzten Winter. Und irgendwie vor 10 Jahren waren die Winter strenger und deswegen mussten sie sich sozusagen in die Städte und Dörfer aufmachen. Aber
das ist immer nur
so ein Gedanke. Das immer ein bisschen...
Ich bin immer
aber sie
sehr
würden
sorgenvoll.
Nicht zu dir,
das
ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Sie würden nicht zu dir kommen, wenn sie nicht da irgendwie das lecker fänden. Ne?
Ja, gut, okay. Und was
ich habe auch zwei Stieglitze. Ach so, Entschuldigung.
Noch ganz kurz zu Ende. Mhm. Ich habe gestern einen Baumläufer auf meinem Balkon gehabt. Das fand ich auch interessant.
Den hast du im Hof, hast du mir mal gezeigt. Ja, ne?
Genau. Der kommt jetzt auf meinem Balkon auch.
Aber der geht nicht ans Futterhäuschen,
nein,
oder?
Der geht nicht ans Futter. Der sitzt dann auf dem Boden und der sieht ja von Weitem aus, als wäre es ein Vogel, der irgendwie gegen die Fensterscheibe geflogen ist, weil der sich ja kaum...
Also der ist auch gar nicht... anatomisch dafür gemacht, auf dem Boden zu latschen,
oder? Ja, genau. Der ist ja so, der sieht aus wie so eine Maus mit Federn.
Ja.
Also wirklich.
Und das ist ganz süß, habe ich letztens auch gesehen. Der schraubt sich so den Stamm hoch der saß hier an einer dicken Eiche und die sind ja wie dafür gemacht, auch anatomisch den ganzen Stamm abzusuchen nach Kleinstinsekten, aber für die so typisch ist, dass die sich so hochschrauben, also immer ringsherum.
Ja.
Und wenn sie oben angekommen sind, fliegen sie zum nächsten Baum ganz nach unten. Das ist so süß.
Das ist super interessant. Ich würde gerne auch eine Folge über die machen, weil ich finde die auch sehr, sehr schön. Ganz schöne Tiere, finde ich.
Die machen einen schönen Ruf.
Ja.
Ja. Es gibt Waldbaumläufer und Gartenbaumläufer, die man leider nur unterscheiden kann, eigentlich, wenn man sie fängt und irgendwie sich genauer anguckt unterm Mikroskop. Aber sie haben verschiedene Stimmen, sie singen unterschiedlich, ja.
Ja. Ach Mann, so, erzähl du mal, was hast du denn gesehen und wie geht's dir?
Ja, es geht mir gut, es geht mir sehr gut. Ich bin braun gebrannt, das letzte Woche war es noch rot.
Hab ich gesehen, du siehst super aus.
Ja. Ja. Ich habe letzte Woche Hühner bekommen, ganz aufgeregt. Mein Kindheitstraum.
Musst du erzählen jetzt.
Ja, erzähle ich kurz. Also sind ja auch Vögel, was viele nicht wissen übrigens. Also ist immer lustig. Nee, vor allem Kinder ist mir aufgefallen. Denken Enten und Hühner sind keine Vögel, weil die ja nicht so flattern und fliegen.
Ja, was denken
ganz
die,
süß.
Was
also,
das ist dann?
Weiß
eine eigene
nicht. Halt
Form von
Hühner
Tier.
Halt, ja.
Hühner, genau. Ja, okay. Dabei könnte, sagt man, also ja könnte auch man Hühnervögel, ne?
Ja, aber nicht zu einem Kind, da sagst du ja nicht, ja, das
ich
ist
schon.
Hühnervogel.
Ich
ja.
schon.
Okay, aber nee, ist mir nur mal irgendwann aufgefallen, dass viele Kinder nicht wirklich wissen, dass das eigentlich auch Vögel sind, die einfach nicht mehr, oder die andere Dinge besser können als fliegen, sagen wir es mal so. Also Hühner können ja fliegen und Enten ja auch, aber die haben sich eben sozusagen diese biologische Nische irgendwann gekrallt und haben gesagt, wir besetzen die und in der Evolution und können dafür schneller laufen als zum Beispiel irgendein anderer Vogel, eine Taube zum Beispiel, kann nicht besonders schnell laufen. So. Genau, und deswegen saß ich letzte Woche, die sind ganz jung noch, die Hühner, haben noch kein Ei gelegt und sind 20 Wochen und Junghennen sogenannte und ich habe einen ganz tollen Stall gebaut und ich saß dann original den ersten Tag ich glaube 11 Stunden, ungelogen, davor, ich hatte ein Buch, wollte was lesen, habe aber nicht eine Zeile gelesen. Ich saß 11 Stunden vor diesem Gehege.
Kann ich
weil
total
ich einfach
verstehen.
Jeden Schritt, also die waren erst ganz ängstlich und sind echt am ersten Tag nur so 2 Quadratmeter haben die sich angeguckt. Die waren noch nie draußen vorher und so, die kommen halt aus so einer Brutmaschine und so weiter. Also habe aber auch echt am Ende des Tages gedacht, was ist los mit dir, dass du 11 Stunden... Hühner angeguckt hast, wie sie 2 Quadratmeter für sich
erobert haben.
Ja, also ganz ehrlich. Aber
aber das sind auch deine Tiere. Ich meine, das muss man ja auch so sehen. Es ist ja wie, als würde man sich einen kleinen Welpen holen. Du willst das ist ja auch ein anderes Gefühl. Das ist ja jetzt nicht irgendein Huhn, sondern es sind deine Hühner in deinem Stall, den du und dein Freund eigenhändig gezimmert habt sozusagen. Ich finde, dann ist es ja das noch interessanter zu gucken, wie finden die den? Und ist das, ne? Also finde ich schon was anderes.
Ja.
Kann ich verstehen.
Also ich war vor allem einfach aufgeregt. Ich dachte, ich mache das so eine Stunde, aber dann wurde es einfach immer mehr. Und dann kamen so die Nachbarn und haben sich auch dann irgendwie von der anderen Seite dran gesetzt und war eigentlich wie Kino so. Also richtig schön.
Super.
Und jetzt sind die richtig, jodrupp. Wenn man morgens die Klappe aufmacht, dann latschen sie alle 6 die Hühnerleiter runter und freuen sich richtig. Total süß.
Und wann
heute habe ich es erst. Ja, man sagt so ab 6 Monaten, also jetzt vielleicht in den nächsten 2 Wochen könnte das passieren.
Mhm.
Aber
ein Jungei.
Kein Stress. Ja, die sind dann auch noch kleiner.
Mhm.
Heute Morgen habe ich einen Huhn bei mir im Garten getroffen. Also das erste Mal ausgebüxt.
Ach. darüber geflogen, also wenn
du,
oder was?
Ja, wenn du mich fragst, was die ersten Vögel sind, die ich heute gesehen habe, war es tatsächlich ein Huhn. und es war aber schon auch ein bisschen aufgeregt, hat geguckt, weil es wollte auch zurück zu den anderen, hat aber also nicht verstanden, wie. Aber die sind auch echt schon zutraulich. Also ich konnte in die Hocke gehen und konnte es liebevoll greifen und zurück zu ihren Chicks bringen.
Ach, schön.
Ja, genau. Ach, schön. Ja, das und dann saß ich da wieder und ach so, ich bin darauf gekommen, weil ich gesagt habe, ich war letzte Woche noch rot, weil ich den Sonnenbrand meines Lebens hatte. Also weil natürlich diese Frühlingssonne, da ist der Körper nicht mehr so richtig dran gewöhnt. Und das hat sich jetzt braun verfärbt. Ich sehe aus, als wäre ich 4 Wochen irgendwo im Urlaub gewesen.
Ja, das stimmt. Du siehst echt super braun aus.
Ja, aber ich bin auch super viel draußen. Und heute Morgen habe ich dann auch ein Stieglitz-Pärchen gesehen, wie sie sich an meiner Vogeltränke einen Schluck Wasser holten. Mhm. Ganz süß. Let's hope, dass noch ein paar zurückkommen. Würde ich mich sehr freuen.
Ja.
Ja, ich habe natürlich noch viele andere Vögel gesehen. Ja, aber das war so das
Highlight. Die willst du nicht nennen.
Doch, die nenne ich dir. Ich sehe jeden Tag Stare.
Ja, toll. Ich auch.
Da müssen wir auch noch mal eine Folge drüber machen, weil ich habe einen Star, der brütet hier im alten Birnbaum. Das ist ein ganz alter Birnbaum, der auch schon halb abgestorben ist. Und entsprechend viele Baumhöhlen hat und der brütet da drin. Und sein Weibchen sitzt gerade auf Eiern, nehme ich an. Denn dieser Star sitzt immer in einem auf einem blühenden Birnenbaumast. Das ist also wirklich wie im Paradies sieht das aus. Und singt den ganzen Tag sein Lied.
Du musst zwar unbedingt ein Foto machen mal für mich, ja, oder ein Video.
Ja, mache ich. Der fliegt schon weg, wenn man zu nah kommt, aber mal sehen. Aber und die imitieren ja alles Mögliche. Und das ist so lustig, weil der wirklich ein Repertoire hat, der quakt auch wie Frösche. Das ist so lustig. Du denkst auf einmal, da sitzen Frösche, aber es ist weit und breit überhaupt kein Frosch, natürlich.
Ja.
Ja, und das ist einfach nur süß.
Und genau. Wie schön die auch sind. Ja, machen wir. Ja, Stare toll, werden wir auf jeden Fall behandeln.
Und dann habe ich Spatzen gesehen und das ist vielleicht eine super Überleitung jetzt.
Ja.
Hier,
genau.
Weil wir Antonia, letzte, warum?
Ja, ja. Weil wir bei der, ja, weil wir bei der letzten Folge ja wieder gezogen haben.
Ja.
Für einen Vogel.
Einen Vogel.
Für einen, genau, für einen Vogel, den wir diese Sendung sozusagen behandeln werden. Und das war der Spatz.
Der Spatz.
Genau. Und ich sage extra Spatz und nicht Haussperling oder Feldsperling, weil es wir Spatz gesagt haben. Vielleicht wollen wir darüber auch mal zuerst reden, weil viele ja vielleicht gar nicht wissen, dass es mehrere Spatzenarten gibt. Also
das stimmt.
Der Spatz wird ja sehr selten Haussperling genannt. Das ist ja eigentlich der Spatz sozusagen. Und vielleicht möchtest du da einmal kurz was drüber erzählen, weil du hast ja nicht den Haussperling, sondern du hast ja auch andere Arten von Sperlingen bei dir.
Ich habe also beide tatsächlich. Ich habe auch Haussperlinge. Nicht so viele, aber da kommen wir später zu. Aber ich habe zum Beispiel viele Feldsperlinge, das sind eben auch Spatzen. Mhm. Und wenn man die so von Weitem sieht und wie sie sich gebaren und wie sie sich verhalten, der Jizz, also wie wir schon mal drüber gesprochen haben, diese Mischung aus Aussehen und Bewegung und dann auch noch Gesang oder Gezwitscher, dann sind das einfach beides Spatzen. Dann weiß ich auch nicht auf den ersten Blick, wer es wäre. Wenn man näher kommt, schon. Also der Feldsperling ist insgesamt brauner, hat nicht so dieses mehr gräuliche, also hellbrauner, hat aber auch so ein Muster wie das Haussperling-Männchen, aber hat eine hellbraune oder so eine nussbraune Kappe. Und die ist eigentlich ziemlich, die verrät ihn eigentlich ziemlich schnell als Feldsperling. Mhm. Und das ist ein ganz klarer Höhlenbrüter, also der richtige Baumhöhlen wie eine Meise quasi. Also mit am liebsten so einem kleinen Einflugloch. Der ist eben nicht ganz so angepasst wie der Haussperling. Also der brütet eigentlich nicht bis ganz selten an Gebäuden. Und Haussperlinge brüten ja auch an Gebäuden in irgendwelchen Ritzen und Schlitzen, wo das nicht so ein geschützter Raum ist, sondern wenn irgendwie eine Lücke zu groß ist, stopfen die das eben voll mit Zeug und so weiter. Und Haussperlinge würden auch nie irgendwo im Wald oder am Waldrand in Nistkästen oder in Baumhöhlen gehen. Also das ist so typisch Feldsperling, der ist eher auch ein Vogel, der Felder als einer der Städte. Also der ist nicht gefolgt, das ist kein Kulturfolger in dem Sinne. Aber in so Dörfern, wie wir hier eins haben, ist der in den Gärten natürlich ganz klar und ist, brütet auch in den natürlichen Baumhöhlen bei mir im Garten. Aber auch in den Meisenkästen, also alle Meisenkästen, die ich aufgehängt habe. Genau, der geht auch in die Nistkästen rein, ne? Ja, also in all meinen Meisenkästen sitzen, sind Feldsperlinge.
Und die haben doch so einen Wangenfleck, der so bekannt ist, oder?
Ja, genau. Ja, hast stimmt.
Du das? Da kann man sie ein bisschen unterscheiden, wenn man jetzt...
Genau, der Haussperling hat ja eigentlich, das Männchen hat eine graue Kappe, dann hat er so einen dicken dunkelbraunen Streifen und dann ist das Gesicht eigentlich recht hell und auch wieder eher grau, würde ich sagen. Genau, und der Feldsperling, der hat so einen Wangenfleck, wie du gerade schon gesagt hast.
Ja, ja, ja.
Und Männchen und Weibchen sehen gleich aus.
Stimmt, ja, stimmt, ja.
Mhm. Genau, ja. Und bei den Haussperlingen ja nicht.
Genau.
So, das heißt, ich bin hier der Feldsperling-Experte und du bist der Haussperling-Experte.
Ja, oder wie? Das stimmt.
Kann man
sehen? kann man so sagen. Ich, wie gesagt, kenne Feldsperlinge ganz und gar nicht, aber Haussperlinge kenne ich nur allzu gut. Und das liegt daran, dass ich damals, als ich nach Berlin gezogen bin, vor 12 Jahren, bin jetzt wieder in Köln, aber dass mir diese Tiere oder diese Sperlinge oder Spatzen so aufgefallen sind, weil es die in Köln damals schon eigentlich nicht mehr gab. Und ich bin dann nach Berlin gekommen und habe mich total erfreut an diesen Vögeln, die überall rumhopsten und in jedem Busch waren. Und wirklich, dann sind das ja Kolonien, die immer zu mehreren erscheinen und an die Tische ranhopsen und kleine Krümelchen vom Boden holen oder sogar auf den Tisch kommen und so. Und ich fand das total schön. Und man kann eigentlich sagen, dass das Bewusstsein für Vögel, also ich mochte Vögel schon immer, aber das Bewusstsein, dass da Tiere mit uns leben, richtig, also auch im Alltag und so, ist durch die Spatzen gekommen. Deshalb bedeuten die mir sehr viel. Also muss man wirklich sagen, so in Berlin, ich hatte auch immer 10 Spatzen, die an meinem Balkon, an meinem Futterhäuschen waren. Und,
Die sind schon sehr präsent in Berlin, muss man auch sagen.
Total. Berlin ist voll die Hauptstadt dafür,
für Spatzen. Ja, total. Das merkt man echt erst, wenn man woanders ist. Also ich meine, ich wohne ja auch noch in Berlin, ich habe da ja auch noch eine Wohnung. Und wenn jetzt nicht gerade Corona ist, bin ich da auch normalerweise viel und regelmäßig. So, und dann war ich ja im Januar bei dir in Köln zum Beispiel und du hast mir das zwar immer schon erzählt, aber das glaubt man eben eigentlich nicht, wenn man aus Berlin kommt, dass keine Spatzen in so einer großen Stadt sein sollen. Aber wenn man dann darauf achtet, auf einmal fällt einem das total auf. Also total, es gibt einfach keine Spatzen.
Und da ich ja sehr, sehr viel auch für meinen Job zwischen Köln und Berlin gependelt bin, schon immer, und auch privat, ist mir das natürlich super aufgefallen. Ich kam nach Köln und hörte eigentlich im Winter, und das kommt ja auch noch hinzu, das sind ja auch Tiere, gerade Spatzen, die das ganze Jahr über in Berlin sind. Das heißt, man hat eigentlich diese Geräuschkulisse mehr oder weniger das ganze Jahr über. Ja. Und dann fährst du nach Köln im Winter, sage ich jetzt mal, und hörst, wenn du Glück hast, mal eine Amsel hier und da kurz aufmeckern oder was auch immer.
Ja.
Aber ansonsten ist es relativ ruhig. Und das ist wirklich schön in Berlin. Also man hat konstant so ein... Also für mich schön. Es gibt vielleicht auch Leute, die das nicht schön finden. Aber
ich glaube, die meisten Menschen merken das gar nicht.
Oder merken das gar nicht,
So, das gehört eben dazu. Und das ist ja das Dramatische, dass das eben... ja, woanders auch eigentlich immer dazugehörte und man es eben echt erst merkt, wenn es nicht mehr da ist. Und das ist ja auch das, was ihr oder wir, ich habe ja auch damals ein bisschen mit dir daran gearbeitet, an der Initiative, über die du gleich vielleicht sprechen möchtest, eigentlich genau umgehen wollt, dass man eben nicht der Zeit hinterher rennt und erst was für die Spatzen tut, wenn sie nicht mehr da sind, sondern sich Köln oder auch München oder so als schlechtes Vorbild nimmt, um zu gucken, was ist da schiefgelaufen, damit das eben nicht in Berlin auch passiert, oder?
Ja, genau. Ja, genau so ist es. Also wir hatten ja damals schon oft Situationen, da muss man so ein bisschen ausholen, Spatzen, Haussperlinge, also die Spatzen in Berlin jetzt zum Beispiel, die brüten sehr viel in Gebäuden. und haben sich dann zwischen kleinen Ritzen oder kleinen, weiß ich nicht, Vorsprüngen oder vor allen Dingen auch in Jalousien machen sie sich dann Nesterchen. Aber sie brauchen, da nisten sie dann, aber sie brauchen natürlich auch einen Ort, wo sie sich sammeln. Das sind dann meistens Gebüsche. Und da sitzen sie dann alle zusammen. Das hört man auch, wenn man an so einem Busch vorbeigeht, wie laut es dann ist. Das liebe ich ja. Und dann fliegen sie los und suchen nach Futter, wie so eine Bande. Ne? Ist echt lustig. Ja. Also echt wie eine Bande geht's dann los, wohin und so. Und ich weiß noch damals, als wir zusammen da im Büro saßen, ist mir eben durch dieses Bewusstsein, dass diese Vögel, und ich habe mich natürlich gefragt, warum gibt's die in Köln nicht mehr? Weil die können ja nicht einfach sagen, ciao, keinen Bock mehr und abhauen, sondern da muss es ja Gründe für gegeben haben. Und dadurch haben wir uns ja auch, du wusstest dann natürlich schon ein bisschen mehr, aber da haben wir uns dann drüber unterhalten und dann lag es auf der Hand, dass in Köln einfach durch die Art, wie das Stadtgrün gehandhabt wird in Köln, wo viel auf Stock geschnitten wird und einfach wenig Gebüsch noch da ist, das einfach
ordentlicher. Also
ja, ordentlicher, weil eben viel mehr Geld. Die Kölner haben eben mehr Geld. Und die haben die ganze Stadt, wie auch in Hamburg und in München, eigentlich vogelfeindlich, wie kann man das sagen, vogelfeindlich begärtnert und haben hier die ganzen Sträucher weggeschnitten. Etc. Und da Berlin eben noch nicht so oder nicht so viel Geld hat, haben die das in Berlin nicht gemacht. Und das war wirklich der Hintergrund eigentlich.
Ja. Ja, und Berlin ja auch lange Zeit noch, so nach der Wende und so, oder auch eigentlich, nee, noch, man kann viel weiter zurückgehen, nach dem Krieg, eben nicht so schnell wieder aufgebaut wurde, wie zum Beispiel Köln.
Genau.
Und deswegen gab es in Berlin fast bis heute noch unglaublich viele so Brachen. Freiflächen, die nicht bebaut waren, wo einfach sehr viel Wildwuchs war, wo sich jahrelang, jahrzehntelang keiner drum gekümmert hat. Und das ist natürlich für so Kulturfolger wie den Spatz Paradies gewesen. Ne?
Ein Paradies, abgesehen mal davon, wo wir jetzt vielleicht drauf mal zu sprechen kommen von den Sanierungen, dass eben auch die, dass die Häuser viel mehr Flächen für Nistmöglichkeiten geboten haben in Berlin und bis heute es tun, als sie es jetzt in Köln tun. Ja. Wie gesagt, Köln war sehr zerstört, wurde sehr schnell und sehr mangelhaft wieder aufgebaut. Und die Kölner haben, muss man auch wirklich sagen, bis heute, da kann ich auch, glaube ich, offenkundig eine Kritik leisten, also wirklich Zero, übersetzt Zero, also Null.
Zero
Verständnis für die heimische Tierwelt oder Natur. Ja. Und ist wirklich so. Also wir haben hier eine Stiftung Kölner Grün, das sind Adenauer Nachkömmlinge, die versuchen, das Stadtgrün hört sich erstmal toll an, Kölner Grün. Also die machen die Parks zu Wohnzimmern. Ne? Da werden alle alten Baumbestände gefällt, da wird jeder Weiher, die Uferböschungen werden begradigt, befestigt, dass kein Vogel mehr hochkommt oder runter, geschweige denn die Frösche oder was auch immer.
Ja.
Also da sind wirklich Sachen passiert in den letzten 20 Jahren, die sind unglaublich. Und das ist mit ein Grund, warum ein falsches Verständnis, und ich möchte gar nicht sagen, dass diese Menschen böse sind, sondern einfach, da ist null Bewusstsein für, was braucht denn ein Spatz zum Beispiel, oder was brauchen denn Vögel an sich, Insekten, was so. Das fängt jetzt langsam wieder ein bisschen an, weil der NABU sich da einsetzt. Und in Berlin gab es sowas nicht. In Berlin gab es einfach auch nicht das Geld dafür. Und die
für Spatzen, so einen Verein oder für so einen
Verein, für so eine Stiftung, die eigentlich sich darum kümmert, dass alles aussieht wie bei uns, schön fein gesäubert. Und das Allerwichtigste ist vor allen Dingen, dass alles ganz sauber aussieht, was ja für Natur erstmal, wo man so denkt, naja, weiß ich nicht. Aber und das gab's nicht und da haben die Spatzen total von profitiert, muss man ganz
in
klar
Berlin,
sagen.
Ja.
In Berlin, genau.
Ja, klar. Ja, und allgemein kein Geld für diese, ich weiß gar nicht, das heißt auf dem Dorf heißt das so Gemeindearbeiter oder Stadtreinigung oder wie auch immer. Also ich glaube, in Berlin gibt's die, aber da ist eben echt ja auch jahrzehntelang mal, die ein oder andere Böschung dann nicht geschnitten worden. Ne?
Ja.
Und so, und ja, das ist einfach, am Ende zahlt sich das dann aus, auch wenn das bestimmt nicht mit Absicht passiert ist. Aber ja, es ist eben jetzt der Fall, und jetzt kann man ganz klar sagen, dass in Berlin noch verhältnismäßig viele Spatzen leben, weil auch deutschlandweit, es gibt ja die Zahlen auch vom NABU, der war ja auch Vogel des Jahres vor nicht allzu langer Zeit, die Zahlen gehen ja zurück. Und das ist ja bei einem Vogel wie dem Spatz, so ein sogenannter Allerweltsvogel, was er ja nun wirklich ist, ich glaube, es gibt keine Vogelart, die so weit verbreitet ist, außer vielleicht die Stadttaube, die ja auch ein ähnlicher Kulturfolger ist, aber die so auf allen Kontinenten zu Hause ist, überall eben, wo der Mensch lebt. Es ist eben schwierig, wenn so einer weniger wird, das dann zu vermitteln. Also zu sagen, der Spatz hat es nicht gut, wenn überall noch Spatzen rumfliegen, gefühlt überall. Mhm. Also so, und deswegen ist es eben wichtig, dass man da rechtzeitig darauf hinweist, weil zum Beispiel in Berlin wird auch saniert wie noch nie und gebaut wie noch nie. Das mag sein, dass da immer noch genug Schlupflöcher sind, jetzt gerade, aber wenn es so weitergeht, wird es in 20, 30, 40 Jahren eben auch nicht mehr so sein, dass da so viele Spatzen leben werden, wenn man nicht jetzt handelt.
Absolut. Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Und ich glaube, in dem Fall ist es auch wirklich wichtig, die Politik so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. Ja. Weil, wie gesagt, diese Stadtbegrünung und die Art, wie man Grünflächen behandelt etc., das hat eben mit einem Bewusstsein zu tun. Und ich möchte auch für Berlin sagen, das ist durchaus so, dass es ganz viele Flächen gibt, die lange gar nicht berührt werden, einfach weil da keine Mittel für waren. Das Problem in Berlin ist, wenn dann Mittel da ist, dann machen sie es genauso wie in Köln, nur noch schlimmer, weil sie noch weniger Geld haben, denken die Scheiße, wir schneiden jetzt so kurz, dass wir 10 Jahre hier nicht hinkommen müssen.
Ja.
Und dann ist wirklich alles vorbei. Ne?
Bei mir in Kreuzberg vor der Haustür, da habe ich auch dir und der Claudia damals geschrieben. Die Claudia ist, macht mit dir zusammen die Initiative, da können wir gleich drüber sprechen nochmal, aber ich hatte da so eine immergrüne Hecke, die ja eigentlich aus Naturgärtner-Sicht gar nicht mal so wertvoll ist, weil sie nicht blüht und so weiter, aber natürlich für die Spatzen fürs ganze Jahr einen Schlafplatz darstellt. Mhm. Und die war bestimmt 3 Meter hoch und, weiß nicht, 10 Meter lang. So eine Hecke in so einem Vorgarten. Und die haben die in der Nacht- und Nebelaktion haben die komplett weggerissen. Da ist nicht die Stadt verantwortlich. Ich denke, das ist Privatgrund gewesen. Und ich habe da fast geheult. Also ich war fix und fertig, weil da waren mindestens 30 Spatzen.
Genau, das ist wirklich schlimm. Das wusste ich auch nicht. Aber es ist wohl so, dass die Kolonien dann sich auflösen. Also es ist nicht so, als würden die dann sagen, als Kolonie, pass mal auf, meine Lieben, jetzt fliegen wir da hinten um die Ecke, da gibt's noch einen Busch und da lassen wir uns nieder. Sondern es sieht so aus, dass die Spatzen sich dann auflösen. Das heißt also, die Kolonie verschwindet. Ne?
Mhm.
Genau, ob das heißt, dass da jetzt die Spatzen sterben, das weiß ich nicht. Aber sie gehen auf jeden Fall nicht als Gruppe zum nächsten Platz. Ne?
Es gerät auf jeden Fall irgendwie so ein soziales Gefüge komplett durcheinander. Mhm. Also das ist, glaube ich, das, was man, wenn man das mal auf den Menschen überträgt und man würde uns unser Mehrfamilienhaus von heute auf morgen unterm Arsch wegreißen,
ja,
dann würden wir vielleicht nicht alle sterben, aber wir würden mit Sicherheit nicht irgendwie, würden auf jeden Fall erstmal ziemlich lange nicht klarkommen, sagen wir es mal so.
Absolut.
Und ja, so kann man sich es vielleicht vorstellen. Und wir werden auf jeden Fall ein Leben lang traumatisiert und würden vielleicht irgendwo ein anderes Häuschen finden mit anderen Nachbarn, aber hätten wir natürlich null Bock drauf.
Zero Bock. Und vielleicht auch das nochmal jetzt zum, dass wir mal zu dieser Initiative kurz kommen.
Ja,
das war ja auch der, ich glaube, das war wirklich der Moment, wo wir gesagt haben, wir müssen was tun, weil ich eben bei unserem Lieblingsitaliener auf der Schweterstraße in Berlin, wo wir immer gegessen haben, vorbeigelaufen bin am Morgen, um zum Schnitt zu gehen, einen Film zu schneiden, und kam da vorbei und sah, dass der ganze Efeu einfach auf Stock abgeschnitten war. Das heißt, da waren auch mindestens 30 Vögel jeden Tag, und wir saßen da immer und haben die gehört, ne? Bin da vorbei und bin dann leider, ich muss es zugeben, im Schnitt in Tränen ausgebrochen und habe gesagt, das kann doch nicht sein, vor meinem Cutter, der das versteht, der kennt mich lange, aber dann leider auch vor meinem Co-Regisseur, der dachte wahrscheinlich, das war's jetzt, die ist verrückt geworden.
Ja.
Und dann war ich so fassungslos und habe mit dir darüber geredet und mit der Claudia Wegwort. Und daraufhin sind die Berliner Spatzenretter entstanden.
Ja.
Und da haben wir dann, die Claudia Wegwort ist eine Vogelschutzexpertin, die ich schon sehr lange aus Köln kenne, auch eine Kölnerin, die weiß also auch, wie es ohne Spatzen aussieht. Und mit der haben wir uns zusammengesetzt und sie hat dann gesagt, es gibt jetzt diese Schulsanierungen in Berlin, da werden also jetzt fast 250 Millionen Euro in bauliche Maßnahmen eingesetzt in den nächsten Jahren, um die ganzen Schulen und Einrichtungen zu sanieren. Und da war uns allen klar, okay, wenn die sanieren und nicht darauf achten, auf die Höhlenbrüter oder Gebäudebrüter, dann werden diese ganzen Spatzenpopulationen eingehen. Und ich glaube auch immer noch, dass es so ist. Und daraufhin haben wir gesagt, wir machen eine Initiative und werden die koppeln mit Naturbildung. Das heißt, wir gehen an diese Schulen, wir gucken die uns an, wir gucken, was gibt's denn da für einen Bestand? Und melden das dann an die unteren Naturschutzbehörden, sodass eben die Baubehörden nicht einfach sanieren können, sondern dass die sich abstimmen müssen mit den, mit den unteren Naturschutzbehörden. Aber da wir wussten, da kriegen wir nicht das Geld für, sind wir natürlich in die Naturbildung auch gegangen, haben gesagt, wir gehen auch an die Schulen und machen die zu unseren Komplizen sozusagen, dass die mit uns zusammen die Spatzen kennenlernen, die Grundschulen und die, ich glaube, es geht bis zur 6. Klasse in Berlin, also es waren hauptsächlich Grundschulen, und dass die Kinder die Spatzen kennenlernen und zählen können und sich so ein bisschen um die kümmern und eine Begrünung machen auf dem Schulhof. Und das ist so der Hintergrund der Berliner Spatzenretter, die haben wir, ich glaube, Anfang 2018 dann gegründet. Ja. Und seitdem läuft die, und die läuft auch gut. Die wird unterstützt vom Senat, von der Stiftung Naturschutz Berlin und von der Wildtierstiftung, von der Wildtierstiftung.
Von der Deutschen Wildtierstiftung,
genau. Und das läuft auch super, und die Claudia macht wirklich einen unglaublich guten Job. Die ist so eine tolle Projektleiterin und kümmert sich um alles.
Die hätten wir ja auch gerne jetzt zu Gast in unserem Podcast. Ich meine, das kann man, kann man dazu jetzt nochmal ganz kurz an der Stelle sagen. Wir würden natürlich auch gerne regelmäßig mit anderen Vogelfreundinnen und Freunden oder auch Expertinnen sprechen. In diesem Fall, weil wir ja beide zu Hause gefangen sind und man es eben nicht kann, machen wir das erstmal zu zweit. Aber in diesem Fall ist es ja super, dass Antonia beide Rollen hat, weil sie eben auch die Initiative mit gegründet hat. Genau. Um eben auch, erzähl, Entschuldigung.
Ich finde es super wichtig, dass, ich habe ja jetzt so ein bisschen so einen Abriss gegeben, also was die Claudia eben macht, ist, die hat sich 160 Schulen jetzt angeguckt in den letzten 2,5 Jahren. Ich glaube, du hast dir auch ein paar angeguckt.
Ja.
Es gab hier und da ein paar Helfer, aber hauptsächlich hat Claudia das gemacht und hat eben diese Screenings vorgenommen, so nennen wir die, und die an die untere Naturschutzbehörde. Das war uns fast eine Priorität, weil wir wussten, diese Schulen können wir dadurch in irgendeiner Form schützen. Weil, und das ist jetzt der Hintergrund, es ist natürlich eigentlich vorgesehen, dass man bei Sanierungs- und Baumaßnahmen diese heimischen Wildtiere schützt. Es ist eigentlich Gesetz, aber es macht niemand. Die ganzen Baubehörden.
Es kontrolliert auch niemand.
Es kontrolliert niemand, es macht niemand. Und es passiert einfach durch Ignoranz oder Unwissenheit. Eigentlich darf es diese Unwissenheit nicht geben, weil es ist, wie gesagt, ein Bundesnaturschutzgesetz. Aber die gibt es leider, es wird nicht ernst genommen und dann passiert es. Du hast ja selber gesehen, wie schnell das geht. Innerhalb von 10 Minuten kannst du eine ganze Kolonie auslöschen. Ne? Das ist ganz schnell. Und dahinter zu bleiben, das ist super aufwendig, weil sogar Schulen, die wir gescreent haben und die wir weitergeleitet haben, sind im Nachhinein nicht richtig bearbeitet worden.
Ja, es ist wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ein super wichtiger Tropfen, eben weil man sich auch die, weil ihr die Chance nutzt, euch eben so Lehrer und Kinder mit an Bord zu holen, die eben, wo der Spatz eben auch sehr dankbar eigentlich, ein dankbarer Vogel ist, weil man kann ihn beobachten, er kommt, er ist nicht scheu, man kann ihn sogar irgendwie anlocken, man kann ihm Möglichkeiten bieten zu nisten, auch gerade an Schulen. Deswegen sind das eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Also
absolut. Also die Idee finde ich super und da waren wir auch super glücklich, dass Claudia da mit den Schulen kam, weil das ist natürlich toll, ein Naturbildungsprogramm daraus zu machen. Aber hintergründig der größte Erfolg, sieht auch die Claudia so, da kann ich für sie reden, ist wirklich, dass wir durch diese Initiative einfach politisch so ein bisschen die aufgerüttelt haben. Und es ist jetzt wirklich so, dass durch diese Screenings der NABU und auch der BUND da aufmerksam geworden sind und wir eben ein viel größeres Sprachrohr sind und sagen können, hier passiert was und da gibt es wirklich Probleme jetzt. Ne? Und die merken, okay, wir können nicht einfach hier alles zukleistern. Da gibt es eine Initiative, die kümmert sich und das ist eigentlich der größte Erfolg. Und wir merken, dass wir auch angeschrieben werden und da ein bisschen Druck machen können. Und das ist uns super wichtig. Aber klar, die Kinder, die profitieren da natürlich von und ob es jetzt ein Spatz ist oder eine Meise und sie es noch nicht richtig auseinanderhalten können, wie so oder so. Also man merkt wirklich, die Kinder, die interessieren sich für den Spast. So haben sie ihn genannt, den Spast. Statt Spatz. Oh Gott. Das war so lustig. Also, da gab es wirklich Momente, da dachte ich, das ist eigentlich wie im Film. Da standen wir da wirklich mit 10 Kindern und die Claudia sagt, und was seht ihr denn hier? Habt ihr denn schon mal einen Spatzen gesehen? Und dann sagt ein Mädchen, was ist denn ein Spatz? Da sagt der Junge, ein Spatz, das sind doofe Leute. Es war zum Schreien, ne? Also wirklich zum Schreien. Aber Claudia, wenn du die einmal aufmerksam gemacht hast, dann finden die es super. Ist echt schön. Eigentlich sehr, sehr schön. Super. Sehr erfüllend und auch zu sehen, dass man als Bürger, der ja eigentlich mit solchen Sachen nicht so viel zu tun hat, wirklich was erreichen kann. Ja, also total. Da bin ich super stolz drauf, dass wir das geschafft könnt ihr auch haben. Sein. Finde ich echt. Ja.
Das find total. Ich, und vor allem eben nicht diesen Vorwurf machen zu müssen, man rennt dem Ganzen hinterher. Also irgendwie zu sagen, hier gab es mal Spatzen, wir müssen jetzt gucken, dass die wiederkommen. Sondern zu sagen, es gibt noch welche, wir müssen gucken, dass die da bleiben. Also das finde ich viel positiver und viel schöner eigentlich als das, wie es sonst oft passiert, ne?
Ja, und da muss man auch der Stadt danken für und auch der Deutschen Wildtierstiftung. Die waren übrigens die Ersten, die uns unterstützt haben. Finde ich super, dass sie da mitgemacht haben. Allerdings lag das natürlich auch sehr an der Naturbildung. Die finden das natürlich, Kinder, Tiere ist super. Ja. Ist es ja auch. Ja. Ist ja auch die Zukunft. Und also hat mir sehr viel Freude gemacht und ich würde mir wünschen, dass die Leute eben das, was wir haben, mehr schätzen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir das machen hier. Aber dass man das sieht, was einen umgibt und und auch würdigt.
Ja? Ja, total.
Und versteht vielleicht.
Ach, schön.
Und um das zu verstehen, finde ich, solltest du einmal aus dem Vogelbuch vorlesen, oder?
Schlage mal unser Vogelbuch auf. Pares Vogelbuch, unser Lieblingsvogelbuch. Und Tradition ist es ja schon, dass wir einmal vorlesen, wie der Spatz beschrieben wird in der Wissenschaft und in einem Bestimmungsbuch. Und ich nehme mal den Haussperling, über den haben wir auch gerade die ganze Zeit gesprochen. Der lateinische Name Passa domesticus, also Passa sind alle Sperlinge tatsächlich. Und domesticus, wer Latein in der Schule hatte, weiß, das ist eben domestiziert, bedeutet auch am Haus oder mit dem im Haushalt häufig. Oder mit dem Haus. Der Feldsperling heißt Passa montanus, ganz spannenderweise. Bedeutet auch, dass er wahrscheinlich früher damit verbunden wurde, genau. Genau, 14,5 Zentimeter lang, eng an den Menschen gebunden. Ja, Männchen wirken durch den grauen... Ich soll warten?
Nein, wie schön. Also an den Menschen gebunden.
Ich habe verstanden, warte mal. Ja. Eng an den Menschen gebunden. Männchen wirken durch den grauen Scheitel, das braune Band vom Auge zum Nacken, die hellen Wangen, den schwarzen Latz und die braune Oberseite recht bunt. Weibchen und Jungvögel viel schlichter, oben braun, unten hell grau-beige. Mhm. Gesang ständig wiederholt, chilp, chilp, chilp.
Ja.
Rufe weich, wät, zeternd, chit, 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 chit. Hat, glaube ich, jeder schon mal gehört.
Ja. In Berlin sehr auf jeden Fall.
Sehr gesellig, Schwärme vollführen oft ein chilpendes Konzert. Nest in Nischen, Spalten an Gebäuden. Auch großes Kugelnest frei im Baum. Aha.
Ah ja.
Da kann ich gleich was zu sagen. Mhm. Dörfer und Städte zur Nahrungssuche auch auf Feldern. Und zwar, als wir in Albanien waren, du und ich, habe ich das erste Mal gesehen. Da war oben in den Bergen an dieser Burg, wo wir diese, ja, ich weiß nicht,
ja,
weißt du noch?
Ja.
Wo wir die Drohnenaufnahmen gemacht haben, da war so ein großer Baum auf dem Marktplatz und da habe ich Pause gemacht und da war in diesem Baum waren so Kugelnester mit Sperlingen.
Stimmt, hast du mich noch drauf...
also wahrscheinlich, also in Deutschland ist das eigentlich nicht wirklich üblich. Wahrscheinlich ist das tatsächlich... von Region zu Region und Region unterschiedlich. Und was auch so ein bisschen spannend ist noch bei uns, zum Beispiel der Storch hat ja so ein Riesennest, der Horst, ne, nennt man den ja bei den, ja, Storchen. Und die bauen ja jedes Jahr eine neue Schicht obendrauf. Das heißt, die werden teilweise riesengroß, diese Storchenhörste. Horste. Hörste, oh Gott. Horst. Storchenhörste. Ja. Und das ist ja auch bekannt, dass Spatzen da Untermieter sind. Und das sind dann ja auch eher freie Nester, weil das ist ja nicht in einem Gebäude, sondern das ist quasi, die bauen ihre Nester tief in diese über Jahrzehnte gewachsene Aststruktur.
Ja, und das ist total für die süß. Natürlich perfekt, ne? Die haben da ganz viele Insekten durch die Vögel über ihnen sozusagen, durch Kot und was auch immer.
Ja, total.
Und das ist natürlich ein Traum. Traumplatz.
Ja, und auch sicher, also weil der Storch eh auch so baut, dass da jetzt nicht unbedingt der Waschbär hochklettert und so weiter. Und wenn er kommt, dann verteidigt er seinen Horst.
Genau.
Naja, jedenfalls ist das ganz, das ist für mich immer so der faszinierend, weil das eben so Spatzenbrutplätze sind, die eben nicht an Gebäuden sind.
Mhm.
Genau. Und der Feldsperling, da steht zum Beispiel ein Satz dazu noch: Bindung an Ortschaften nicht so eng wie beim Haussperling, brütet vorwiegend in Baumhöhlen und Nistkästen.
Naja.
Waldränder, Gehölze, Parks und Gärten.
Ja.
Also ganz klar kein Stadtvogel.
Ja. Und was interessant ist, dass der Haus- und Feldsperling eigentlich erst wurde formell dieser Feldsperling 1713 anerkannt. Das heißt also als Art. Davor waren sie alle Spatzen. Sozusagen.
Ach, das ist ja spannend. Mhm. Dabei sieht man ja eigentlich schon einen klaren Unterschied, ne?
Ja, aber erst 1713 als eigene Art anerkannt. Ja.
Aha.
Diese lieben Spatzen. Ich vermisse sie auch in Köln, muss ich wirklich sagen.
Also ja, das glaube ich.
Ich liebe auch die Geräusche, die die machen.
Also ja,
was
total.
Du eben vorgelesen hast, dieses, das ist vermisse ich.
Und,
gehört
und
für mich zu Berlin.
Man muss auch klar sagen, der Spatz ist ja auch, um nochmal eine andere Ebene hier aufzumachen, dass der so seit Jahrhunderten eigentlich Teil der Menschheit ist, weiß man ja auch an der Sprache. Ich meine, Spatz, mein Spatz, ist ja so ein süßer Kosename.
Total.
Kleiner Spatz, finde ich total süß, also positiv, eigentlich positiv konnotiert. Es gibt aber auch Sachen wie Spatzenhirn und Dreckspatz.
Mhm.
Also eigentlich ist der überall am Start. Das ist... Dreckspatz, habe ich mal gelesen, kommt daher, dass der so wie auch Hühnervögel ja total gerne im Sand badet, um sich von Ungeziefer zu befreien. Und das heißt, der Spatz badet eben im Dreck, wenn man so will. Aber das macht er, um sich zu säubern. Aber daher kommt Dreckspatz.
Aber der Spatz an sich überhaupt, dieses Wort Spatz, ist ja schon fast eine Liebkosung. Also es ist ja, es hört sich ja auch vom Klang einfach süß an. Und wenn man so ein bisschen in Lieder oder... Literatur, Gedichte, egal in was, so ein bisschen sucht nach dem Schlagwort Spatz, wird einem auch ausfallen, das ist meistens sehr sympathisch dem Tier gegenüber. Also der wird immer
total.
Als klein, süß, hilfesuchend, aber ist ein sympathischer Vogel sozusagen.
Voll. Mhm. Lieber ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.
Ja, ja, genau.
So.
Ja.
Da wird der Spatz auch eigentlich sehr positiv besetzt. Also als sei er irgendwie bescheiden oder auf jeden Fall ist es mehr wert, einen kleinen Spatz zu haben, als was Größeres, was weit weg ist sozusagen. Eigentlich ein sehr süßes Sprichwort, finde ich.
Und spricht ja auch beide Vogelarten an, die uns am nächsten sind. In der Stadt auf jeden Fall, ne?
Total.
Ja, das leitet uns auch vielleicht zu einem Lied, was ich gefunden habe und was ich gerne jetzt vorspielen würde zum
Ende.
Ja,
sehr gerne. Wir sind ja auch schon echt lange wieder dabei, aber man könnte ja auch ewig reden. Wir wollen ja immer gegen Ende noch gucken, ob es irgendwie in der Musik zu den einzelnen Vögeln irgendwelche Referenzen oder wie auch immer gibt. Und Antonia hat was gefunden.
Antonia hat was gefunden. Und bevor ich darüber erzähle, suchen wir jetzt erstmal den Vogel für nächstes Mal. Und dann würde ich sagen, gehe ich mal in das Lied rein und erkläre ein bisschen darüber, weil das ist wirklich ein Fund, Philipp, ein Fund. So.
Echt?
Ja, ist ein Fund. So,
einen ich habe auch ein paar gefunden, aber ich trete demütig zurück. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
Ja, richtig. So, du darfst aber Stopp sagen jetzt.
Ja. Also Antonia zieht jetzt gerade, wedelt mit ihrer Hand in einer Dose herum, wo wir verschiedene Vögel aufgeschrieben haben.
Müssen wir aufstocken übrigens.
Genau, müssen wir aufstocken jetzt demnächst. Und ich sage jetzt Stopp.
Oh Gott. Der Buntspecht.
Ach, der Buntspecht. Wie schön. Endlich mal kein Singvogel.
Ja, interessant. Das ist auch ein Vogel, da muss ich noch, kann ich viel lernen. Ich weiß nicht so viel über den. Finde ich interessant.
Okay, das ist doch gut. Okay. Du warst jetzt die Spatzenexpertin. Ich habe nämlich tatsächlich, ich sehe jeden Tag hier so viele Buntspechte.
Super.
Dass ich da richtig viel zu erzählen kann.
Ach toll, ja super, das freut mich. Okay, jetzt erzähle ich mal ganz kurz über diesen Fund. Und zwar ist das Simon and Garfunkel. Kennst du die Band?
Ja, na klar.
Okay, super.
Mein Vater hat immer scherzhafterweise früher Simon und Furunkel gesagt.
Simon und Furunkel.
Ja, Simon and Garfunkel, klar, Bridge over Troubled Water und so.
Richtig, und Simon und Garfunkel hat 1964 auf ihrem Album Wednesday Morning 3 a.m. ein Lied, das heißt Sparrow.
Nein.
Doch, das heißt Sparrow und ich kannte es von der Melodie, aber ich habe nie zugehört.
Ja.
Und aber der Songtext, und dem möchte ich einmal in Deutsch jetzt einen kleinen Ausschnitt geben, weil es geht darum, dass ein Spatz geflogen kommt und Hilfe sucht in der Natur und fragt dann, wer will mich lieben, wer will mein Freund sein sozusagen. Und dann geht dieses Lied zum Beispiel einen Eichenbaum durch, der sagt, nee, ich kann nicht, oder ein Schwan oder wie auch immer. Also er sucht nach Liebe, der Spatz, und am Ende sagt, ich kann jetzt nicht alles vorlesen, aber am Ende antwortet die Welt oder die Erde. Und das möchte ich kurz vorlesen auf Deutsch. Ist natürlich ein englisches Lied, aber jetzt auf Deutsch. Der Spatz fragt, wer wird einen kleinen Spatz lieben? Wird niemand seine Grabrede schreiben, weil alle davor natürlich schon gesagt haben, nee, wir haben keinen Bock auf dich. Und dann sagt die Erde, ich werde es tun, sagt die Erde. Denn alles, was ich geschaffen habe, kommt zu mir zurück. Aus Staub wurdest du geschaffen und zu Staub wirst du werden. Das fand ich ist ein trauriges Lied, aber ein super schönes. Und ich spiele es jetzt und ich wünsche allen einen schönen Tag noch und dir natürlich auch.
Wünsche ich dir auch, meinen Spatz.
Pastor Antonia am Ende. Ich wünsche allen einen guten Tag.
Ja, genau. Ja. Wünsche ich dir auch und ich bin gespannt auf das Lied und sage schon mal tschö.
Tschö.
Ooh, a lovely little sparrow who's traveled far. I won't share my branches with no sparrow's nest, and my blanket of leaves won't warm a cold breast.
Ist das nicht schön?
Ooh, a lovely little sparrow, and who will speak a kind swan. The entire idea is utterly absurd. I'd be laughed at and scorned if the other swans heard. And who will take pity in his heart? Starving sparrow, that I said the golden wheat. I would if I could, but I cannot, I know. I need all my grain to prosper and grow. the earth. For all I've created returns unto me. From dust were ye made and